Das Licht ist heute Morgen aufgebaut, hier in besonderer Weise auch als ein Herz. Es zeigt uns an, du sammelst deine Kinder, wie eine Mutter ihre Küchlein sammelt. Und es zeigt uns auch an, dass dein Wort heute Morgen unsere Herzen erreichen möchte. Und deswegen geben wir dieses Wort in deine Hände, Herr. Und ich bitte dich jetzt, dass du dein Wort an unsere Herzen trägst, Herr, so wie es heute Morgen symbolisiert ist, für die Mütter, aber auch für uns alle. Und wir danken dir dafür, dass du gegenwärtig bist, jetzt in unserer Mitte, durch deinen Heiligen Geist. Öffne du unsere Ohren, öffne unsere Herzen, dass wir hören und verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich habe eine Frage an euch. Und die lautet, warum seid ihr eigentlich Christen? Überlegt mal einen Augenblick, warum seid ihr eigentlich Christen? Bitte?
Weil Gott mich dazu berufen
hat. Ah, ja. Das sind schon mal gute Antworten. Also nicht nur, damit wir hier zünftig Muttertag miteinander feiern. Jemand hat mir gesagt, ich bin Christ geworden und das ist eigentlich mein einziger Gedanke, ich wollte mir den Himmel schon mal sichern. Das ist ja auch ein Argument. Ich wollte mir den Himmel schon mal sichern. Ja. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass wir uns den Himmel schon mal sichern. Aber ist Christsein denn eigentlich nur eigennützig? Wozu ist es da? Was ist eigentlich mit dem Missionsbefehl? Oh, sagen die Leute, die Welt hat kein Interesse mehr an Gottes Wort. Und die ganz besonders klugen Gläubigen sagen, der Boden ist so hart, der geistliche Boden, da geht gar nichts. In Norderstedt hat eine Gemeinde Bibeln vergraben, um den geistlichen Boden aufzulockern. Also man kann ja auf erstaunliche Ideen kommen. Aber der Humus aus diesem Wort ist nicht dazu da, dass man ihn vergräbt, sondern dass man ihn rausholt, aufmacht und genießt. Aber so sind manchmal die Gedanken des Menschen. Und am besten ist ja doch, ich gehe in die Gemeinde und hole mir ab. Das reicht. Nein, meine Predigt heute heißt raus aus dem Salzstreuer und rein in die Welt. Ich habe eine Morgenandacht gehört im Radio, so kurz vor 7 morgens. Da lief gerade das Wort zum Tag oder manchmal heißt es auch das geistliche Wort. Da ging es wohl um den Irak und um Afghanistan und da sagte eine dezente Damenstimme, und kaum war das Unrechtsregime vertrieben, da fielen schon die christlichen Missionare zuhauf in unser Land ein. Da habe ich direkt wieder ausgeschaltet. Wie kann man nur so abwertend über Missionare sprechen, dazu noch unter dem Deckmäntelchen der Kirche? Als ob Missionare wie Besatzungstruppen einer fremden Macht in ein Land einfallen würden. Von solch einem ahnungslosen Geschwätz im Kirchenfunk sollte man sich nicht anstecken lassen. Als Christen muss uns wichtig sein, was unser großer Herr Jesus Christus in seinem Wort zu uns sagt. Und darin lässt Jesus ja keinen Zweifel. Er will, dass wir hingehen und den Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus bringen. Das ist übrigens die beste Botschaft, die man in dieser Welt überhaupt verkündigen kann. Er ist der Schöpfer dieser Welt und von uns Menschen ist er der Retter und Heiland, der die Verlorenen durch seine unendliche Liebe für sich gewinnen will. Und es ist wichtig, dass wir das so in unserem Gemeindealltag nicht vergessen, dass wir nicht selbstzufrieden sind, dass wir uns nicht mit uns selbst beschäftigen. Das ist nämlich die Strategie des Teufels, die wichtigste Strategie des Teufels, dass wir mit uns selber so beschäftigt sind, dass wir nicht zu dem kommen, was Gott uns eigentlich aufgetragen hat. Wenn das der Fall ist, dann jubelt die Hölle. Der Name Jesus ist das Losungswort, um in das Reich Gottes zu kommen. Und das muss bekannt gemacht werden. Das ist oberste Christenpflicht, dafür zu sorgen, dass alle Menschen diesen Namen Jesus erfahren. Das muss die zentrale Motivation von christlichem Engagement sein, sonst ist alles nur noch sozial. Wobei natürlich auch das Soziale seinen Platz hat. Aber ich möchte ein Wort uns vortragen heute und daraus ein kurzes Wort und daraus auch 5 kurze Schlüsse ziehen, die für ein gesundes Gemeindeleben genauso wichtig sind wie unsere persönliche Errettung. Ostern liegt hinter uns. Wir haben gerufen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir haben uns so begrüßt an Ostern, obwohl wir ja eigentlich jeden Tag diese Wahrheit vor unseren Augen haben sollten. Jesus lebt, er ist auferstanden. Eine nette Schwester aus einer Pfingstgemeinde hat mir gesagt, Jesus ist tot und deswegen müssen wir einem lebenden Meister dienen. In einer Pfingstgemeinde und hat sich einem indischen Guru angeschlossen. Was ist los im Leib Christi? Jesus lebt, er ist auferstanden. So hatten es die Frauen den Jüngern erzählt und gesagt, Jesus sei ihnen begegnet und er habe gesagt, dass er sie in Galiläa treffen will. Dorthin zum Berg sollen sie kommen. Das war die Geschichte vom Ostersonntag. Der Leichnam Jesu ist verschwunden und die Frauen behaupten doch ganz dreist am heutigen Muttertag, er lebt. Er lebt. Die Hohepriester bringen die Soldaten mit Geld dazu zu behaupten, der Leichnam sei von den Anhängern geklaut worden. Die Jünger sind zwar verunsichert, aber eins wissen sie ganz gewiss, den Leichnam haben sie nicht. Sie kennen den Bericht der Frauen und haben die Einladung nach Galiläa, um Jesus dort zu treffen. Und da geht dann die Geschichte weiter. Schauen wir uns an, was jetzt passiert. Unser Predigttext heute steht in Matthäus 28, in den Versen 16 bis 20. Und ich werde das ganze Geschehen nur aus der Perspektive, die Matthäus berichtet, betrachten und die Erzählungen der anderen Evangelien weitgehend außen vor lassen. Aber wir lesen hier in Matthäus 28 ab Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Kennt ihr wahrscheinlich alle auswendig. Missionsbefehl. Was bedeutet das? Der erste Punkt ist das Treffen auf dem Berg. Die Jünger gehen etwa 120 Kilometer weit von Jesus nach Galiläa. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Was sollen sie schließlich noch in Jerusalem? Vielleicht erinnern sie sich auch an das, was Jesus ihnen bereits beim letzten gemeinsamen Mahl vor seiner Gefangennahme gesagt hat. Er hat nämlich davon gesprochen, schon damals, sie in Galiläa wiederzutreffen. Möglicherweise glaubten sie sogar den Frauen, dass Jesus tatsächlich lebt. Auf alle Fälle gingen sie, um Jesus auf dem Berg in Galiläa zu treffen, dorthin, wo alles angefangen hatte. Dort, wo er seine Jünger gesammelt, sie unterrichtet und das erste Mal ausgesendet hat. Dorthin, wo sie miteinander unterwegs waren, wo er viele Wunder getan hat und wo er über das gesprochen hat, was gerade hinter ihm liegt. Sein Leiden, sein Sterben und seine Auferstehung. Und dann, er ging wieder nach Galiläa, wo die Menschen waren, die ihn brauchten, die Ausgestoßenen, die Zöllner, die Sünder, die Huren, also die, die Jesus heute auch brauchen übrigens. Er blieb nicht in Jerusalem stehen, bei den Frommen und den angeblich so Gottesfürchtigen. Die 11 gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hat, wohin er sie eingeladen hat. Und es soll ein ganz besonderes Treffen werden zwischen den Jüngern und ihrem auferstandenen, lebendigen Herrn. Wir haben also heute hier auch ein besonderes Treffen. Nicht nur, weil Muttertag ist, auch deshalb. Dieser Gottesdienst ist genauso, aber auch eine Begegnung zwischen den Jüngern und ihrem auferstandenen, lebendigen Herrn. Mit einem kleinen Unterschied, wir sehen ihn nicht. Die Jünger sahen ihn schon und dennoch erging es zumindest einigen von ihnen scheinbar nicht wirklich anders als uns heute. Die Jünger waren verunsichert. Sie waren eigentlich erschüttert in Mark und Bein. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, das ist die Anbetung und der Zweifel. Die Jünger kommen auf den Berg, ich stelle mir vor, wie sie da langsam ankommen, abwartend, gespannt, ängstlich. Was wird denn jetzt geschehen? Und dann steht er plötzlich da. Sie sehen Jesus und sie fallen vor ihm nieder. Du hast es ja eben gerade schon auch symbolisiert. Sie knien vor dem Herrn. Sie beten ihn an und sie geben ihm die Ehre. Das ist ein eher seltener Anblick, denn ich habe gelesen, dass ein Jude normalerweise vor keinem Menschen niederfällt. Nur Gott hat in ihren Augen das Recht, dass man sich vor ihm beugt. Und das taten die 11. Sie beugten sich vor dem Jesus, den sie dort stehen sahen. Sie erkannten ihn wohl wieder, aber es ist nicht mehr der gleiche. Da steht Gott vor ihnen, da steht kein Geringerer als der Messias. Hier steht nicht mehr der irdische Jesus vor ihnen, der sie mit ihren Worten fesseln könnte. Das ist der ewige Jesus, der den Tod besiegt hat, der den Sieg errungen hat und das Erlösungswerk vollbracht hat. Und vor dem muss man einfach seine Knie beugen. Aber da steht noch mehr. Sie fielen nicht nur in Anbetung vor ihm nieder, sondern wir haben gehört, da gab es auch etliche, die zweifelten. Jetzt waren das ja gar nicht so viele, vielleicht gerade mal eine Fußballmannschaft. Wenn man die Frauen, die wohl auch dabei waren, mitzählt, noch ein paar mehr. Auf jeden Fall waren die Anwesenden seine treuesten Anhänger. Und dann steht da so ganz lapidar im Wort, sie zweifelten. Etliche aber zweifelten. Wie viel sind denn von den wenigen etliche? Wer hat denn da überhaupt noch geglaubt? Die waren auch niedergefallen, die beteten auch an, aber in ihrem Herzen hatten sich doch ein paar Fragen eingeschlichen. Wie sich bei uns vielleicht manchmal auch so Fragen einschleichen. Ist das nicht vielleicht alles eine Fata Morgana? Kann ich das eigentlich glauben, was ich hier sehe? Wach ich jetzt eigentlich oder träume ich? Da kann man doch aber wirklich auch ins Fragen kommen. Erst sieht das alles so verheißungsvoll aus und auf einmal wendet sich das Blatt. Sie nehmen ihn gefangen, er wird verurteilt, er hängt am Kreuz, sie legen ihn ins Grab und mit ihm sind alle Hoffnungen dahin. Aber alles, was man erträumt, gewünscht und erbeten hatte, vorbei. Und da ist es ja nicht verwunderlich, dass die Gefühle schon mal Karussell fahren. Und dann sagen die Frauen, da war keiner mehr im Grab, nur die leeren Tücher. Dafür haben sie Jesus getroffen und er hat die Jünger auf den Berg nach Galiläa bestellt, um sie dort nochmal zu treffen. Ja, so weit, so gut. Jetzt sind wir hier und wir sehen den sie gestochen haben. Da kann man sich ja schon mal fragen, ob man das alles geträumt hat oder ob man sich selber was vormacht. Wer hat denn in seinem Glaubensleben noch nie gezweifelt? Hände hoch. Oho. Ihr habt gesehen, auch meine Hand ist nicht hochgegangen. Seht, für die ist doch gar nicht klar, ob das nun wirklich Jesus ist, den sie da sehen. Sie beten ihn an, sie fallen vor ihm nieder, aber gleichzeitig zweifeln sie. Und da denken wir uns heute so, wir sind ja hier so schön bequem in der Gemeinde, und so, wie kann das denn angehen? Schaut in euer eigenes Herz und stellt euch die Frage, geht das? Jesus sieht noch besser, was da vor sich geht, als du und ich es tun. Er kennt mein Herz und er kennt dein Herz. Jesus kennt meine Gedanken und Gefühlsregungen von ferne. Er weiß es, wenn der Zweifel und das Misstrauen kommen. Und jetzt kommt die Überraschung. Damit hat er kein Problem. Habt ihr das gewusst? Jesus hat kein Problem damit, wenn du mal zweifelst. Das ist nicht sein Problem. Sein Problem ist, dass wir jeden Tag die Möglichkeit haben, umzukehren und es vielleicht nicht tun. Das ist sein Problem. Jesus sieht die Jünger und er geht auf sie zu. Sind wir besser als die Jünger damals? Sind wir besser? Stehen wir da über den Dingen? Viele Menschen zweifeln ja schon daran, wenn sie nur den Leib Christi sehen, wie er sich heute darstellt. Auch das muss man nachvollziehen und vielleicht auch verzeihen, weil manchmal sieht es wirklich schlimm aus. Aber Jesus sieht sie, er geht zu denen, die zweifeln und zu denen, die glauben. Genau mit diesen Leuten, die da ziemlich verwirrt waren, hat unser Herr und Heiland was vor. Und das ist nicht die Botschaft an damals, das ist die Botschaft an heute. Er kommt denen nahe, die mit ehrlichem Herzen zu ihm kommen, und sei dieses Herz auch voller Zweifel und Fragen. Die zweifelnden Jünger sind seine Ansprechpartner. Wie machen wir das? Wir sagen, der Boden ist zu hart. Das hat keinen Sinn. Nein, Jesus macht uns hier etwas vor, von dem es heißt, wir sollten ihm ähnlicher werden. Und die zweifelten, obwohl Jesus leibhaftig vor ihnen steht. Ich finde, das macht den christlichen Glauben ja auch so menschlich, so einladend, so besonders in der religiösen Szene. Ich muss keine besonderen Vorleistungen erbringen. Ich brauche keine besonderen Qualitäten zu haben. Ich bin nicht selber für meine Erlösung oder Nichterlösung verantwortlich. Jesus, der Heiland, kommt auf dich und mich zu. So wie hier auf die Jünger. Vor allen Dingen auf die, die zweifelten. Es macht nichts, wenn wir weiche Knie oder ein zweifelndes Herz haben oder unser Gewissen uns verklagt. Er, unser Herr und Heiland, wendet sich mir zu. Ohne Wenn und Aber. Und da können wir sagen, was für ein Herr. Das muss Liebe sein. Ich werde brutto angenommen. Ich werde brutto geliebt. Nicht erst dann, wenn alles stimmt, von der sympathischen Erscheinung bis zur richtigen Herzenshaltung. Und das ist doch das, was wir den Menschen sagen müssen. Das ist der Missionsbefehl. Darum geht es. Das kann doch so schwer nicht sein. Genau diese Zuwendung erleben die Jünger hier in unserem Text. Gekommen waren sie alle, und zwar mit all ihren Zweifeln, mit all ihren komischen Gefühlen, mit der Last der letzten Tage und gespannt, was da kommt, waren sie sicherlich auch alle. Und so tritt Jesus zu ihnen und spricht sie an. Er gibt keine langen Erklärungen, was nun da tatsächlich geschehen ist in diesen letzten Tagen. Und bevor er ihnen erklärt, wie sie weiterzugehen haben, erklärt er als erstes, wer hier die Macht hat, wer hier kompetent ist. Er macht deutlich, wer der Herrscher des Himmels und der Erde ist. Das ist der dritte Punkt. Jesus klärt die Machtfrage. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus stellt klar, wer das Sagen hat. Er ist der Sieger, und das macht er deutlich, indem er vermittelt, Ganz gleich, was in euch vorgegangen ist in den letzten Tagen, ganz gleich, ob ihr angenommen habt, dass alles vorbei ist und eure Wünsche, Träume und Vorstellungen scheinbar mit im Grab verschwunden sind, ich bin der Herr. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Es ist vollbracht. Tod und Teufel sind besiegt. Das ist eine Tatsache, die nicht abhängig von unserer Wahrnehmung oder Realität ist. Realität, Wirklichkeit ist, dass die Zustände in dieser Welt noch nicht besser geworden sind. Im Gegenteil, wenn wir uns umschauen, es wird immer schlimmer. Rein äußerlich betrachtet scheint sich nicht viel verändert zu haben. Und trotzdem hat sich alles verändert. Trotzdem aber hat Jesus noch einen Auftrag für die Jünger, den sie erfüllen sollen, bevor er diese Macht eines Tages für alle sichtbar werden lässt. Denn wenn er als König und Richter zurückkommt auf diese Erde und alle, meint wirklich alle, alle, die je gelebt haben und leben werden, erkennen, wem die Macht gehört. Bis dahin baut er im Verborgenen sein Reich mit seinen unzulänglichen, aber berufenen Nachfolgern. Wer ist das im Jahr 2018? Die unvollkommenen, unzulänglichen, aber berufenen Nachfolger. Überlegt euch mal, wer das sein könnte. Und da kommt nämlich der vierte Punkt. Gerade diesen Unzulänglichen, und da kann ich ja jeden Tag ins Spiegel schauen und sagen, was nichts ist vor der Welt, hat Gott sich auserwählt, die ruft Jesus zum Dienst. Nicht die großen Zampanos, die alles wissen und alles können, sondern die Unvollkommenen, die Unzulänglichen, um die kümmert er sich. Und deshalb spricht er weiter darum, weil mir alle Gewalt im Himmel und auf Erden gehört, geht hin, deshalb geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Brauchst du dafür eine spezielle Berufung? Muss Gott bei dir noch dreimal anklopfen und sagen, du bist gemeint? Nein, das ist eine Universalberufung. Die gilt jedem Menschen. Und sagen mir natürlich einige völlig mit Recht, ich kann nicht mehr gehen, ich bin schon zu alt. Das machen meine Knochen nicht mehr mit. Richtig. Wisst ihr, was mein Missionslehrer uns gelehrt hat? Wer nicht gehen kann, kann beten. Wir brauchen sie nämlich beide. Wir brauchen die, die hingehen. Und das können ja durchaus die Jüngeren tun. Und ich bin dazu jeden Tag bereit. Lasst uns aufmachen, zu denen gehen, die von Jesus noch nichts wissen. Ich gehe gerne vorne voraus. Kommt gerne mit. Ich habe schon oft auf der Straße gepredigt. Das ist bei mir schon so eine Art Gewohnheitsrecht. Ich habe auch schon erlebt, dass dann die Jugendlichen, mit denen ich unterwegs war, in Deckung gegangen sind. Aber das macht nichts. Letztendlich haben neue Menschen zu Jesus gefunden. Und darum geht es doch. Geht hin. Jesus ruft seine Jünger zum Dienst. Und nicht zur Selbstbeschäftigung in der Gemeinde. Wer das tut, was Jesus uns aufgetragen hat, der hat gar keine Zeit mehr rumzustreiten. Der kommt ja gar nicht mehr auf die Idee. Der hat ja eine ganz andere Aufgabe. Der muss sich ja konzentrieren auf das, was Jesus ihm aufgetragen hat. Er ist es, der uns beauftragt, die frohe Botschaft in diese gefallene Welt zu bringen. Und wir sind in der Zeit des Endes. Wie lange ist denn eigentlich noch Gnadenzeit? Wie viel Zeit haben wir denn noch, fromme Gemeinde zu spielen und uns gegenseitig die Haare auszureißen? Gar keine. Die Zeit geht so schnell voran, Gottes Wort erfüllt sich Stück für Stück vor unseren Augen und die Wiederkunft Jesu ist näher gekommen. Geht hin, bringt die Botschaft in die Welt. Sein Tod und Auferstehung sollen wir verkündigen. Und mit der sogenannten Trinitätsformel stellt er uns ja auch den Heiligen Geist vor, von dem wir bis dahin ja nur wussten, dass Jesus uns damit beschenken will. Ich wundere mich immer wieder. Ich komme in Kreise, in Gemeinden, da wird immer davon geredet, man habe die Gabe der Geisterunterscheidung. Und wenn ich dann höre, was gepredigt wird, dann sage ich, wo ist sie denn? Oder es heißt in Gottes Wort, einen Frieden gebe ich euch, den die Welt nicht geben kann. Also ich wäre ja immer froh, wenn ich das mal wirklich in der Gemeinde erkennen könnte, dass der Frieden Gottes über uns ist. Aber wir sind ja auf gutem Weg, ne? Wir sind ja als Gemeinde auf dem Weg und wir müssen nur noch in die richtige Richtung gehen, dann ist der Frieden verheißen und da kommt er auch. Und ist hoffentlich auch schon da. Jesus formuliert hier einen genialen Dauerauftrag, geniale Strategie, super Konzept. Die Jünger sollen Jünger machen, indem sie taufen und lehren und jeder neue Nachfolger wird mit dem gleichen wieder beauftragt. Ist das nicht herrlich? Endlich mal ein Schneeballsystem, das Sinn macht. Den Missionsauftrag inbegriffen. Jeder ist gemeint, jeder ist beauftragt, niemand ist ausgeschlossen, nicht begabt oder nicht befähigt genug. Das ist auch was wir uns mal hinter die Ohren schreiben müssen. Schaut euch mal auf euren Stühlen nach links und rechts um und nehmt mal zur Kenntnis, dass da neben euch Leute sitzen, die Gott gerufen hat. Und dass er die, die er gerufen hat, auch berufen hat. Und dass er die, die er beruft, auch begab, das zu tun, was er ihnen aufträgt. Oh, ich kann doch nicht reden. Ja, das Problem hatte Jeremia auch schon. Das ist keine Ausrede. Und wer nicht hingehen kann, der kann beten. Wir haben schon erlebt, dass Menschen, als wir gebetet haben, zu uns ins Haus gekommen sind. Aber warten wir nicht darauf. Das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass wir hingehen. In erster Linie geht es nicht um unser Tun, sondern um unser Sein. Das ist schon richtig. Und mit unserem Sein sind wir Zeugnis, einfach so. Wir müssen noch nicht Theologie zu studieren, um Menschen zu erzählen, was Gott in unserem Leben getan hat. Ganz gewiss nicht. Jeder, der von sich behauptet, dass er Jesus nachfolgen will, hat diesen Auftrag weiterzusagen. Als ich ans europäische Bibelseminar kam, war das erste Lehrbuch, das man mir in die Hand gedrückt hat, das hatte den Titel Weitersagen. Weitersagen. Das ist nicht einer besonders frommen Eliteeinheit vorbehalten, die man Missionare nennt oder Evangelisten oder Pastoren. Jemand hat mir mal gesagt aus der neuapostolischen Kirche, das ist die Aufgabe von unseren Aposteln, damit haben wir nichts zu tun. Da kann man mal sehen, wie man sich irren kann. Nein, so ist das nicht. Was haben Salzstreuer mit dem Missionsbefehl oder dem Missionsauftrag zu tun? Fragt ihr euch vielleicht. Ich habe ja am Anfang gesagt, die Predigt heißt raus aus dem Salzstreuer und rein in die Welt. Ich will euch das erklären. Jesus sagte in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Salz der Erde. Es gibt ein Buch von Rebecca Pipper, das heißt Raus aus dem Salzstreuer. Das hat mich so begeistert, dass ich den Titel gleich übernommen habe. Da geht es um Evangelisation und Mission und so kam ich auf die Salzstreuer. Und wenn wir uns mal die Salzstreuer anschauen, dann stellen wir fest, der eine ist klein und handlich, da geht nicht so viel Salz rein, der andere ist groß und praktisch beim Kochen, da passt viel rein und kommt auch relativ viel raus. Also stellen wir uns vor, die Salzstreuer sind verschiedene Gemeinden und die Christen das Salz im Streuer. Mir kommt es manchmal so vor, als überlegen wir Salzkörner mehr, wie geschickt doch der andere Salzstreuer wäre und bei welchem ich nicht so in Gefahr bin, dass ich da rausgeschüttet werde. Wenn wir nützliches Salz sein wollen, müssen wir aber raus aus dem Ding. Egal, wie gut es uns gefällt oder wie wohl oder wie unwohl wir uns darin fühlen. Und zwar raus in die Suppe oder den Eintopf und nicht in den nächsten noch so bisschen steinischen Salzstreuer. Wir haben ja so eine Wanderbewegung unter den Christen. Man muss ja immer aufpassen, was man sagt und jeden wie ein rohes Ei behandeln, sonst ist der auf einmal nächste Woche in einer anderen Gemeinde. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass wir lernen, was auszuhalten. Und dass wir auch lernen, unsere gegenseitige Unvollkommenheit auszuhalten und uns trotzdem auf das zu besinnen, was Gott uns aufgetragen hat. Und nicht nur lernen, uns zu ertragen, sondern auch lernen, uns lieb zu haben. Das wär's doch mal. Wenn wir nützliches Salz sein wollen, müssen wir raus aus diesem Ding. Da hilft nichts. Aber wie geht das? Wie kann ich anderen von Jesus sagen? Muss ich überhaupt was sagen, um Zeugnis zu sein? Das hat mich auch schon einige Male überrascht. Ich bin vor Jahren durch Heiligenhafen gelaufen, ungefähr so angezogen wie heute, in der Sommerzeit. Und wer da schon mal war, an der Ostsee, Heiligenhafen, Fehmarn, da oben die Ecke, das wimmelt da wie im Ameisenhaufen von Menschen. Und ich laufe da durch die Stadt, weil ich irgendwas erledigen will. Und aus dieser großen Menge spricht mich auf einmal einer an und sagt, ich glaube, Sie können mir helfen. Ich denke, was? Hab den Mann noch nie gesehen vorher. Und dann fragte ich ihm, was haben Sie denn für Sorgen? Und dann sagt er, ja, kommen Sie mal beiseite, ich muss Ihnen was erzählen. Und dann erzählt er mir seine Geschichte von seinem Problem in der Familie und so weiter. Dann habe ich mich gefragt, wieso mir? Da liefen 1000 Leute rum. Wieso spricht der mich an und sagt, ich glaube, Sie können mir helfen? Das Geheimnis ist nicht so groß, wie wir denken. Wenn wir selber klare Sache machen mit Jesus und in der Gegenwart Gottes zumindest den Wunsch haben, geistlich zu sein. Gott sagt ja, wenn wir das Wollen haben, gibt er das Vollbringen hinzu. Dann werdet ihr Wunder erleben. Ich stand mit einem meiner Lehrer, Klaus Vollmer, in München auf dem Hauptbahnhof. Morgens früh um 7, da hat es genauso gewimmelt vor Leuten. Und mitten in diesem Gewimmel kommt einer an, spricht den Klaus Vollmer an und sagt, sind Sie Pastor? War auch nicht zu erkennen, der war auch ganz normal gekleidet. Der sagt, ja. Und dann stellt er sich vor und sagt, ich bin katholischer Priester und ich möchte bei Ihnen beichten. Morgens früh um 7 in München auf dem Hauptbahnhof. Ich möchte bei Ihnen beichten. Da war selbst Klaus Vollmer ein wenig verdattert und sagte, ich gehöre aber zur anderen Fraktion. Das war ja ein Katholischer. Und er sagte, macht nichts. Ich will jetzt beichten. Und dann hat er dem ins Ohr seine Sünden geflüstert und Klaus Vollmer hat ihm die Hände aufgelegt auf dem Bahnsteig und hat gesagt, im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. Und schwupp war der Mann weg. Und Klaus Vollmer sagt, was war das denn? Die Welt draußen erkennt, dass wir anders sind, wenn wir anders sein wollen. Wenn wir uns nicht gemütlich zurücklehnen in der vorletzten Reihe und darüber nachdenken, was der Pastor wieder von Stuss erzählt, sondern wenn wir anfangen, die Dinge ernst zu nehmen und uns darauf zu besinnen, was Gottes Wort uns wirklich sagt und aufträgt und wie die Dinge gelingen. Sie gelingen nicht, weil wir so toll sind, sondern sie gelingen, weil der Herr an uns und durch uns wirken kann. Das ist das ganze Geheimnis. Und die Bereitschaft, die wir haben sollen, ist, unser Herz aufzumachen und den Herrn durch und mit uns wirken zu lassen, so wie er das will. Ist das schwierig? Muss man dafür studieren? Das war jedenfalls nicht der Grund, warum ich studiert habe. Ich will ja gar nicht jemanden vor den Kopf stoßen. Ich will auch nicht dumm dastehen und wahrscheinlich ist ja der ein oder andere sowieso nicht am Evangelium interessiert und außerdem passt mir das ja gerade gar nicht in Kram. Ich bin ja auch völlig ungeschickt, das liegt mir ja überhaupt nicht. Da fallen einem ja immer wieder neue Ausreden ein, um ja nur nicht in die Verlegenheit zu kommen und auch mal den Herrn zu bekennen. Ich glaube auch nicht, dass es unser Problem ist, nicht die nötigen Kenntnisse zu haben oder nicht die richtige Strategie zu kennen, um jemanden weiterzusagen von der Hoffnung, die in uns ist. Strategien sind auffällig. Das ist das Erste, worauf sich Leute nicht einlassen. Das Herz muss sich zum Herzen finden. Unser Herz muss reden. Das ist überzeugend. Es geht doch darum, den Menschen zu sagen, von der Hoffnung, die in uns ist. Oder ist da vielleicht gar keine? Hast du Hoffnung? Hoffnung, dass das, was in Gottes Wort steht, die Wahrheit ist? Wir werden es ja erst erfahren. Momentan müssen wir es glauben. Wir kommen ja vom Glauben zum Schauen. Der auferstandene Jesus hat seine Jünger damals und heute beauftragt, zu den Menschen zu gehen, sie zu Jüngern zu machen, und zwar indem wir sie lehren, was Jesus uns gelehrt hat, und indem wir sie taufen. Dazu darf man sie dann gerne in die Gemeinde bringen. Da freut sich die Gemeinde, und Taufen werden immer gerne anberaumt. Aber ich sage nochmal, wenn wir dem Auftrag Jesu gehorchen wollen, dann heißt das zunächst auch, dass wir zu den Menschen gehen. Und da darf ich so, wie ich bin, einfach den Menschen in meiner Umgebung begegnen. Ich muss raus aus dem Salzstreuer, aber ich muss nicht mit Gewalt meine Würze über die Leute, die gerade des Weges kommen, verstreuen. Sondern die Menschen um mich herum mal wahrnehmen. Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Schulkameraden, meine Freunde, mal mitbekommen, was bei denen eigentlich so los ist. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr lebendige Christen seid, die Leute fangen an, euch zu fragen. Die fragen euch. Ihr braucht denen nichts aufdrängen. Ihr braucht nur Fragen zu beantworten. Das ist doch ganz einfach. Ganz normal an dem Leben der Menschen teilhaben, und dann wird unweigerlich dieser Jesus zum Vorschein kommen, weil er in mir und weil er in dir lebt. Dann wird er mir helfen, meine Angst zu überwinden und mir zeigen, wo ich was machen oder was sagen soll. Keine Angst, die meisten Leute beißen sowieso nicht. Möglicherweise kann ich mich auch mal outen und sagen, dass ich gar nicht so recht weiß, was ich sagen soll und dass ich sie oder ihn ja auch nicht mit meinem Glauben überfallen oder ärgern möchte. Aber dass dieser Jesus eben mein Leben und meinen Alltag prägt und dass ich ihn deshalb nicht verbergen kann und will. Wir brauchen den Ungläubigen nichts vorzumachen. Die spüren sehr wohl, ob wir sie als Person meinen oder ob wir in ihnen nur Missionsprojekte sehen. Wenn ich jemanden nur missbrauche, um mein schlechtes Gewissen zu beruhigen, dann täte ich gut daran, lieber nichts zu sagen. Aber es wäre genial, wenn wir über Jesus einfach so natürlich reden könnten, wie über unseren letzten Urlaub oder über das schlechte Wetter. Wenn er so natürlicher Teil unseres Lebens wäre, wie unsere Angehörigen oder unser Auto. In dem Buch Raus aus dem Salzstreuer schreibt die Autorin, und damit komme ich auch dann zum Schluss: Mein Problem war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass Gott ein ganz natürlicher Teil einer Diskussion über Filme, Prüfungen oder Freunde und Freundinnen sein kann. Ich hatte Gott in eine bestimmte Schublade gesteckt und ihn vom normalen Leben abgetrennt. Und weiter schreibt sie: Evangelisation bedeutet, die ganze Person ernst zu nehmen. Mich in deren Bedürfnisse und Nöte hineinversetzen und dann mit ihnen über Jesus zu reden, im Zusammenhang mit unserer ganz natürlichen Lebenssituation. Ich mache das immer sehr gerne damit, dass ich den Leuten erstmal erzähle, was ich so falsch gemacht habe. Das schafft Vertrauen. Die Leute merken auf einmal, dass ich nicht über ihnen stehe, sondern dass ich bei ihnen bin. Wenn Jesus unser Herr ist, dann verspricht er uns bei dem, wo wir sind und was wir tun, seine Gegenwart. Und das ist der letzte Punkt. Ich kann mich darauf verlassen und ich muss mich auch darauf verlassen, dass es stimmt, was Jesus sagt, und abwarten, was geschieht. Ich kann nur mein bescheidenes Leben zur Verfügung stellen und versuchen, den ein oder anderen mitzubringen. Jesus selbst verspricht dort auf dem Berg seinen Jüngern seine ständige Gegenwart. Er beauftragt sie, aber er lässt sie nicht mit dieser Aufgabe allein. Und das ist, was du auch immer wieder erleben kannst. Wenn Gott dir Menschen in den Weg stellt, ist das Gespräch von ihm vorbereitet. Er beauftragt, er lässt uns nicht allein, so nach dem Motto, ich habe es euch jetzt gesagt, so müsst ihr es machen und ihr schaut mal, wie ihr es hinkriegt. Nein, er sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das bedeutet jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde und überall an jedem Ort dieser Erde und bis er eines Tages wiederkommt in diese Welt und diese Welt ein Ende haben wird. Immer und überall ist er da. Also raus aus dem Salzstreuer, gehorsam dem Auftrag Christi. Es ist wunderschön, wie ruhig es in unserer Gemeinde geworden ist. Und jetzt ist die Zeit des Aufbauens, die Zeit des Hingehens, die Zeit des Weitersagens, die Zeit des Einladens. Was unsere Gemeinde braucht und was im Sinne Jesu ist, ist, dass sie wächst. Das ist der Grund, warum ich sofort am letzten Sonntag wusste, als Jason mich fragte, ob ich diese Woche die Predigt halten will, ich nach Hause gegangen bin und die Predigt fertig gemacht habe. Ich wusste, was zu sagen ist. Am letzten Sonntag. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Ich wünsche euch bei dem, was ihr gehört habt, den Frieden und den Segen Gottes. Es ist eine Predigt zum Nachdenken über unser eigenes Leben. Niemand ist hier vorgeführt. Niemand ist verdächtigt. Wir alle, jeder für uns, stehen vor unserem lebendigen Herrn, der uns einlädt, der uns zwingt uns ja nicht. Er lädt uns ein, das Gute zu tun und dabei das Wort und die wunderbare Botschaft von der Erlösung und von der ewigen Hoffnung nicht zu verschweigen. Amen. Herr Jesus, danke für dein Wort. Es war ein ernstes Wort. Du hast uns gelehrt, dass wir Dank sagen sollen für alles. Auch für dieses Wort. Und es ist so wichtig, dass wir uns das vergegenwärtigen, dass deine Erlösung natürlich zuerst uns persönlich gilt, aber dann nicht Selbstzweck ist und uns dahin führen soll, dass wir selbst genügsam werden mit unserer eigenen Erlösung und die anderen gehen uns nichts an. Du sendest uns aus, entweder im Gehen oder im Beten. Beide Dinge gehören zusammen und da stärkst du uns und stärkst du unsere Gemeinde, unsere Gemeinschaft, unser Untereinander, dass wir uns mit Liebe begegnen und uns auf das besinnen, was du uns aufgetragen hast und nicht auf das, was wir meinen, sein zu können oder sein zu wollen. Danke für deine Liebe, für deine Güte, für deine Gnade. Danke, dass du uns unvollständige Menschen, uns unvollkommene Menschen nicht übersehen hast, sondern gerade uns ansprichst, weil du uns von Herzen liebst. Amen.